Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nach ersten erfolgreichen Einsätzen im Pazifik will das Projekt Ocean Clean Up jetzt auch die Zuflüsse der Weltmeere vom Plastikmüll befreien. Dazu stellte der Niederländer Bojan Slat kürzlich den Interceptor vor, der Müll aus verschmutzten Flüssen fischen soll. Wir haben darüber mit einer Meeresbiologin gesprochen. Zuvor stellen wir chiplose Funketiketten für Paketdienste vor und berichten außerdem über den Fossilienreichtum Südafrikas und die Bedeutung der Region bei der Evolution des Menschen. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. RFID-Chips, sogenannte Funketiketten, werden zur schnellen Datenerfassung, Warensicherung und im Kampf gegen gefälschte Medikamente eingesetzt. Bei Post- und Paketdiensten konnten sie sich allerdings nicht durchsetzen, denn für die RFID-Technik sind nach wie vor kleine Chips notwendig, auf denen die Daten gespeichert werden. Und die sind so teuer, dass es sich nicht lohnt, sie im Paketverkehr einzusetzen. Forscher von der Universität Duisburg-Essen haben vor kurzem Funketiketten vorgestellt, die ohne Chip auskommen. Details von Simon Schomecker.
Bevor ein Paketdienstfahrer seine Tour beginnt, erfasst er jede einzelne Sendung mit dem Barcode-Laser. Das ist sehr aufwendig, denn die Pakete müssen alle erstmal so hingelegt werden, dass die Etiketten sichtbar sind. Sollte sich ein Verfahren durchsetzen, das zurzeit an der Universität Duisburg-Essen entwickelt wird, dann könnte dieser Schritt in ein paar Jahren einfacher sein. Der Scan-Vorgang würde sich dann vielleicht so anhören. Der Fahrer könnte sich mit dem Lesegerät vor seinen Paketberg stellen und mit einem Knopfdruck wären alle Daten erfasst. Denn für die sogenannten chiplosen Funketiketten ist keine optische Verbindung nötig.
Wir haben das Lesegerät, das eine elektromagnetische Welle aussendet und ständig nachfragt, ob eine Etikette in der direkten Umgebung ist. Und diese Energie wird von der Funketikette aufgenommen und dann wieder zurückgesendet an das Lesegerät. Und so funktioniert eine Funketikette ohne eine Batterie.
Erklärt der Projektleiter Professor Niels Benson. Das Verfahren heißt Radio Frequency Identification, kurz RFID. Das bedeutet Identifizierung mit elektromagnetischen Wellen. Diese Technik ist nicht neu. Die Duisburger Forscher haben aber flache und kostengünstige Funketiketten hinbekommen. Benson hält ein Etikett in der Hand. Es sieht zunächst aus wie ein ganz normaler Papierstreifen.
Wenn Sie da jetzt zum Beispiel rüberstreichen mit Ihren Fingern, dann merken Sie keine Erhöhung da drin.
Erst im Gegenlicht fällt die Antenne zwischen den Papierschichten auf. Ein verzweigtes Konstrukt aus hauchdünnen Leiterbahnen. Die Elektronik so herzustellen, dass sie es erlaubt, den Chip einzusparen, war eine große Herausforderung. Dazu haben die Forscher spezielle Siliziumtinte entwickelt, die sie per Tintenstrahldrucker auf Papier bringen. Mit Lasertechnik lässt sich daraus eine funktionierende Schaltung formen. Als Datenträger dient die Antenne.
Man würde jetzt an der Stelle eben auch technisch sagen, dass man gezielt Defekte in die Antennenform einbringt, dass man die Funketikette dazu bekommt, bei gewissen Tonlagen nicht zu sprechen. Und die Informationen, die wir in der Etikette speichern, die speichern wir so, dass das Lesegerät jede Etikette bei unterschiedlichen Frequenzen abfragt. Und wenn die Etikette dann bei gewissen Frequenzen nicht antwortet, dann ist das ein gesetztes Bit oder eine gespeicherte Information.
Und damit eine eindeutige Identifikation. Der aktuelle Forschungsstand lässt eine Auflösung von 10 Bit zu, was 1024 möglichen Codes entspricht. Für den Paketversand ist das viel zu wenig. Ziel sind mindestens 30 Bit und folglich über 1 Milliarde Zahlenkombinationen. Damit lassen sich dann zum Beispiel Pakete registrieren. Außerdem sollen die Funketiketten irgendwann aus bis zu 10 Metern Entfernung lesbar sein. Momentan geht es nur im Abstand von 10 Zentimetern. Und es gibt noch eine weitere Hürde. Die elektromagnetischen Wellen reflektieren nicht nur an der winzigen Antenne.
Weil einfach die Reflexion von der elektromagnetischen Welle von einem Glas oder einer Einkaufstüte oder das elektromagnetische Signal ähnlich beeinflussen kann wie die Funketikette selbst.
Die Duisburger Forscher wollen diesem Problem mit ihrer gedruckten Schaltung und speziellen Lesegeräten begegnen. Deren Produktion übernimmt ein Industriepartner. In einer Firma, die an der Uni gegründet wurde, sollen die Etiketten weiterentwickelt werden. Die Chancen für eine Marktreife stehen gut, denn auf Europas größter RFID-Messe in Darmstadt interessierten sich im Oktober 2019 viele Unternehmen für die Funketiketten. Paketdienste waren auch dabei. Vielleicht erklingt dort irgendwann tatsächlich dieses Geräusch, bevor die nächste Fuhre ausgeliefert wird.
RFID in der Logistik. Simon Schomecker über chiplose Funketiketten für Paketdienste. Mit einer neuartigen Auffangvorrichtung will die Organisation Ocean Clean Up Plastikmüll aus den großen Flüssen der Welt einsammeln. Der Interceptor, genannte Katamaran, hat zwischen den beiden Rümpfen ein Förderband, das auf der Wasseroberfläche treibenden Plastikmüll abschöpft und in einem zwischen den Bootsrümpfen schwimmenden Container befördert. Der Katamaran ist im Fluss verankert und schwimmende Barrieren sorgen dafür, dass der Müll auch zum Förderband gelangt. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Melanie Bergmann telefoniert. Sie ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und sie gefragt, ob es nicht eine gute Idee ist, den Plastikmüll in den Flüssen abzufangen, bevor er in die Meere gelangt.
Ja, also generell ist es sehr zu begrüßen, dass der Müll bereits im Fluss abgefangen wird, statt ihn im Ozean zu suchen. Allerdings ist es so, dass hier natürlich auch Tiere an der Flussoberfläche leben, die dann auch eingefangen werden können, genauso wie anderes Material wie Laub oder ähnliches, was der Fluss auch braucht als Nahrungsgrundlage. Insofern muss man da natürlich gucken, wie viel von diesem ökologischen wichtigen Material dann flöten geht.
Dieser Interceptor genannte Katamaran soll mehrere 10.000 Kilogramm Plastik pro Tag einsammeln können. Ist das eine realistische Zahl, was die Belastung der Flüsse, der größten Flüsse weltweit mit diesem Müll betrifft?
Ja, also ich denke, in den sehr vermüllten Flüssen, zum Beispiel der Yangtze gehört ja dazu, oder auch der Ganges ist ja auch sehr verschmutzt, hat man vielleicht auch schon mal Bilder von gesehen. Da kann sowas bestimmt auch erreicht werden. Und sicherlich wird auch erstmal auf diese am stärksten verschmutztesten Flüsse dann auch abgezielt werden. Allerdings ist es auch so, dass natürlich neben dem großen Plastik auch gerade in Flüssen, in den Sedimenten, das Plastik zu Mikroplastik zerrieben wird. Und das kann natürlich auch wieder nicht eingefangen werden, was auch gut ist. Denn wenn man dieses kleine Plastik auch einfangen wollen würde, dann würde man noch viel mehr Tiere dem Fluss entziehen und das Ökosystem so schädigen.
Wenn man dieses Konzept dieses Müllsammlers, dieses Katamarans als Müllsammler anbetrifft, ist es eine gute Idee wirklich, die sich auch realisieren lässt auf den Flüssen dieser Welt oder kann es nur so punktuell eine Möglichkeit sein, Plastikmüll zu reduzieren?
Das muss man dann sehen, das kann man so schwer sagen. Also was ich von Fotos, gibt es ja eine Anlage in Jakarta gesehen habe und von Flüssen, wie es halt in Asien zum Teil aussieht, also die wirklich enorm verschmutzt sind, das kann man sich jetzt dann kaum vorstellen. Dann überlege ich so ein bisschen, ob die das überhaupt schaffen, das aufzufangen tatsächlich oder nicht total schnell immer voll ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber natürlich, dass es in vielen dieser Regionen, wo das eben zum Einsatz kommen soll, auch die Flüsse nicht ohne Grund so vermüllt sind. Denn es gibt dort gar keine richtige Müllabfuhr oder ähnliches System, wie wir es hier kennen. Und es ist ja schön und gut, wenn das dann aufgesammelt ist. Aber was passiert dann damit? Also wenn diese Länder sowieso diese Möglichkeiten für Recycling und Sonstiges gar nicht haben, dann ist es zwar nicht mehr im Fluss, aber wo ist es dann? Also das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir da auch stellt.
Sie sind ja Meeresbiologin und schauen auch auf diese ganze Belastung Plastikmüll auf den großen Meeren. Wo liegt sozusagen der Schwerpunkt? Plastikmüll, der oben auf der Meeresoberfläche treibt oder der doch in tieferen Meeresschichten ist? Und inwieweit ist dieser Vergleich dann auf die großen Flüsse auch anwendbar?
Ja, also im Meer geht man momentan davon aus, dass ein großer Teil auf den Meeresboden tatsächlich absinkt, wobei wir das eigentlich alles genau noch nicht so wissen. Wir wissen eigentlich nur von 1% des Plastiks im Ozean, wo es wirklich ist. Das ist also noch eine große Frage, die uns bewegt und in Flüssen ist das halt wirklich auch noch ein recht offenes Buch. Das kann ich so nicht beantworten.
Es gibt noch ein anderes Projekt, die große Blasenbarriere. Das sind Rohre am Flussbett, die Löcher besitzen. Durch diese Rohre wird Luft gepumpt und dann steigen so kleine Luftblasen an die Oberfläche. Und diese Luftblasen oder dieser Luftblasenvorhang, der fängt Plastik dann im Wasser ein, lässt es nicht passieren. Also eine zweite Technik, die ja auch eigentlich sich ganz sinnvoll anhört, oder?
Ja, auch das hört sich jetzt vielleicht von mechanischen Schädigungen von Tieren vielleicht nochmal etwas weniger schlimm an. Aber auch hier müsste man einfach mal gucken, was hat das für Auswirkungen auch auf die Tiere, die dort leben. Also es ist ja schön und gut, das Plastik einzusammeln, aber wenn wir dann irgendwie noch den Fluss halb leer machen mit von den Fischen und Wasserläufern und Amphibien sind gerade von einem Artenaussterben stark betroffen. Also da muss man eben auch ein bisschen genauer hingucken und nicht nur denken, auch jetzt sieht der Fluss irgendwie wieder schön sauber aus. Was hat das eben für ökologische Konsequenzen? Und das scheint mir bei all diesen Projekten noch ein bisschen wenig durchdacht.
Sie haben einmal gesagt, wenn das Waschbecken überläuft, wische ich ja auch nicht zuerst das übertretende Wasser auf, sondern drehe zunächst den Hahn zu. Was sind denn technische Lösungen, die zur verstärkten Vermeidung von Plastikmüll eigentlich beitragen könnten, gerade in den Ländern, die betroffen sind, also sozusagen auch in den Entwicklungsländern?
Ja, also dass auch hier weniger stark verpackte Ware verkauft wird, da wo es eben möglich ist, ist natürlich immer die Frage, wenn das Leitungswasser nicht so sauber wie bei uns ist, dann ist es schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, nun benutzt nicht mehr so viele von diesen PET-Flaschen. Aber auch hier könnte man vielleicht mit Pfandsystemen mehr erreichen, also stärker auf Mehrweg setzen, da wo wirklich Verpackungen auch nötig sind. Und natürlich Kreisläufe schließen, also auch auf ein Recycling zu erreichen. Allerdings muss man da eben auch sagen, selbst wir schaffen das mit dem Recycling ja kaum, weil einfach die Kunststoffe derartig kompliziert sind. Also was wie eine einfache durchsichtige Folie aussieht, ist zum Teil aus 10 verschiedenen Kunststoffen aufgebaut. Und wie soll das jemals recycelt werden? Das ist natürlich wirklich schwierig. Also da muss man eben schon beim Design von Kunststoffen anfangen zu denken, wo sie am Ende auch landen werden.
Der Ocean Cleanup Interceptor soll verhindern, dass Plastikmüll in die Meere gelangt. Einschätzung dazu von Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. 2001 erschien ein Artikel im Journal of Human Evolution, dass künftige Forschergenerationen nicht mehr in Grabungstechniken ausgebildet werden sollten, weil schon lange keine Fossilien mehr entdeckt wurden. Eine gewaltige Fehleinschätzung, wie sich gezeigt hat. Denn vor allem im vergangenen Jahrzehnt kamen so viele versteinerte Knochen aus der Frühzeit des Menschen zutage wie nie zuvor. Und viele der neu beschriebenen Menschenarten stammen aus Südafrika. Michael Stang hat darüber mit Lee Burger aus Südafrika gesprochen, der gestern Abend in Frankfurt am Main die 18. Königswald-Lecture gehalten hat.
Die Geschichte von Lee Burger war lange Zeit die vieler Paläoanthropologen. 17 Jahre lang hatte der Forscher von der Universität von Witwatersrand in Johannesburg vergeblich nach frühmenschlichen Fossilien gesucht. Dann gelang ihm etwas Einzigartiges. 2008 entdeckte er mit seinem Team in Südafrika die versteinerten Überreste einer bis dahin unbekannten Menschenart, die vor 2 Millionen Jahren lebte. Sie erhielt den wissenschaftlichen Namen Australopithecus sediba. Erstaunlich an der Entdeckung war auch, dass es nicht bei einem Fund blieb.
Wir haben mindestens 6 Individuen entdeckt, wobei das eine konservative Schätzung ist, weil es teils isolierte Fossilien sind. Aus der Fundstätte Malapa sprudeln noch immer versteinerte Knochen. Bei jeder Ausgrabung dort finden wir mehr. Da werden also noch viele Sediba-Fossilien zutage kommen.
Lee Burger war das Glück jedoch nicht nur einmal Holz. 2013 gab es die nächste, noch größere Überraschung. In dem unterirdischen Rising Star-Höhlensystem, nur wenige 100 Meter vom Australopithecus sediba-Fundort entfernt, waren er und sein Team geradezu auf Fossilienmassen gestoßen. Binnen kurzer Zeit stellte der Paläoanthropologe eine Ausgrabungskampagne auf die Beine. Das Team förderte innerhalb von wenigen Wochen mehr als 1700 menschliche Überreste zutage. Die Knochen stammen von mindestens 15 Individuen, alle rund 250.000 Jahre alt. Sie gehörten erneut zu einer bis dato unbekannten Menschenart und wurden 2015 als Homo naledi beschrieben.
There are many more in that chamber.
Allein in dieser Kammer liegen noch mehr Fossilien. Und als wir die Umgebung auskundschafteten, entdeckten wir noch mehr Kammern mit Homo naledi-Fossilien. Die zweite große Fundstätte war gerade einmal 110 Meter entfernt. Dort stießen wir auf Überreste derselben Menschenart. Das war überraschend. Mittlerweile kennen wir rund 7 solcher Kammern. Alle enthalten Homo naledi-Fossilien. Und es wird sicher noch mehr geben.
Mittlerweile sind es mindestens 26 Individuen, die alle definitiv zur selben Art gehören. Wie die Knochen einst in die Höhlen kamen, teilweise 30 Meter unter der Erdoberfläche, ist weiter unklar. Klar ist nur, dass die Bearbeitung tausender Knochen ein Forschungsauftrag für Generationen sein wird. Die bisherige Menge an Frühmenschenfossilien in Afrika haben Lee Berger und sein Team in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Bisher sind 157 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt an der Bearbeitung der Funde involviert, Studierende nicht mit eingerechnet. Es gibt aber nicht nur viele Fossilien, sondern auch weiter viele Fragen.
Haben wir Fossilien von Homo naledi schon außerhalb des Rising Star Höhlensystems entdeckt? Nun, da gibt es das Problem, dass wir nicht wissen, wie diese Knochen dort aufgrund anderer Umweltbedingungen aussehen. Ist es daher möglich, dass es sich bei Fossilienfunden von Frühmenschen mit kleinen Gehirnen in Südafrika oder Ostafrika, die als Homo erectus angesehen wurden, weil es zeitlich passte, vielleicht doch um Vertreter von Homo naledi handeln könnte?
Früher haben Paläoanthropologen etwa Zahnfunde reflexhaft einer bestimmten Menschenart zugeordnet, weil es damals noch nicht vorstellbar war, dass mehrere Arten gleichzeitig gelebt haben. Solche Ansichten sind heute passé. Längst ist klar, dass die Geschichte der Menschheit weitaus vielfältiger war, als es in den Lehrbüchern geschrieben steht. Und nicht nur Ostafrika spielte eine Rolle in der Menschheitsgeschichte, sondern offenbar auch Südafrika. Wie groß die einzelnen Rollen waren, können nur künftige Funde und bessere Analysen klären. Zu den vielen Funden dort gesellen sich zunehmend neue Untersuchungsmethoden, vor allem bildgebende Verfahren und künstliche Intelligenz, mit denen sich mit großer Sicherheit eine Spezieszugehörigkeit feststellen lässt. Harte Wissenschaft und weniger Interpretationsspielraum, so Lee Berger. Er setzt daher nicht nur auf weitere Funde aus Südafrika, von denen einige kurz vor der Veröffentlichung stehen, sondern auch auf die neuen Techniken.
Wir haben einige Knochen von Homo naledi genetisch untersucht, aber bisher keine DNA gefunden. Die vielversprechendste Methode, auf die wir setzen, ist die Proteomik, also die Idee, dass wir noch vorhandene alte Proteine an den Knochen untersuchen können, sowohl bei Australopithecus sediba als auch bei Homo naledi.
Die Geschichte der Menschheit in Südafrika dürfte in den kommenden Jahren noch um einige Kapitel erweitert werden.
Unerschöpflicher Fossilienreichtum, Südafrikas Bedeutung für die Humanevolution. Ein Bericht von Michael Stang von der 18. Königswald Lecture und deren Namensgeber, der Paläoanthropologe Gustav Heinrich von Königswald, spielt auch in unserer ersten Meldung eine Rolle. Denn Königswald entdeckte 1943 in einer Apotheke in Hongkong einen riesigen fossilen Zahn, der ihm als Drachenzahn angeboten wurde. Tatsächlich handelt es sich um den Zahn einer bis dahin unbekannten Menschenaffenart, dem Gigantopithecus blackie. Mehr zu diesem Riesen und seinem jetzt aufgeklärten Verwandtschaftsverhältnissen in den Meldungen mit Magdalena Schmude.
Der Gigantopithecus blackie konnte bis zu 3 Meter groß und 600 Kilogramm schwer werden. Er lebte vor etwa 1,9 Millionen Jahren im Gebiet des heutigen China. Und er war, wie Analysen von Proteinen in seinem Zahnschmelz zeigen, direkt mit dem heute lebenden Orang-Utan verwandt. Das berichten dänische Forschende im Fachmagazin Nature. Die Daten zeigen auch, dass sich die evolutionären Linien, die zum Gigantopithecus oder zum Orang-Utan führten, vor etwa 12 Millionen Jahren getrennt haben. Möglich wurde die Studie erst durch eine neue Untersuchungsmethode, bei der die Abfolge der Aminosäuren in einem Protein ausgewertet wird. Anhand dieser Sequenz lassen sich dann die Verwandtschaftsverhältnisse erkennen. Da Proteine im Zahnschmelz stabiler sind als DNA, lassen sich so auch Millionen Jahre zurückliegende Entwicklungen nachvollziehen. Mithilfe von deutlich kurzlebigerer DNA ist das bisher nur bis zu 10.000 Jahren möglich.
Schweizer Forscher entwickeln einen Magnet mit 4 Polen.
Dieser sogenannte Quadrupol ermöglicht es, an jeder Seite einen weiteren Quadrupol anzufügen und lässt so auch flächige Anordnungen zu. Beim klassischen Dipolmagnet, der nur je einen Nord- und Südpol hat, ist das nicht möglich. Mit Dipolen lassen sich zwar Ketten, Ringe oder Türme bilden, aber keine Flächen, weil sich dabei die gegenpoligen Teile benachbarter Magneten abstoßen würden. Ihre Entwicklung stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Robotics vor. Die Quadrupole bestehen aus je 2 Dipolmagneten, die in einem Kunststoffrahmen so angeordnet sind, dass ihre gleichpoligen Seiten zueinander zeigen. Also zum Beispiel die beiden Südpole nach innen und die Nordpole nach außen gerichtet sind. Bei dem so gebildeten Quadrupol liegen sich dadurch die beiden Süd- und Nordpole jeweils gegenüber.
Ein Stern verlässt die Milchstraße im Rekordtempo.
Der Stern mit der Bezeichnung S5HVS1 bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1700 Kilometern pro Sekunde auf den Rand der Galaxie zu. Das haben australische Astronomen beobachtet. Damit ist S5HVS1 zehnmal schneller als die meisten anderen Sterne und doppelt so schnell wie alle bisher bekannten Schnellläufer. Wie die Forschenden in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schreiben, wurde S5HVS1 aus dem Zentrum der Milchstraße ausgeschleudert, in dem sich das supermassereiche schwarze Loch Sagittarius A Stern befindet. Warum er dabei besonders stark beschleunigt wurde, wissen die Wissenschaftler bisher nicht. Bewegt sich SVHVS1 im gleichen Tempo weiter, wird der Stern die Milchstraße in etwa 100 Millionen Jahren verlassen.
Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland ist gesunken.
Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Nach einer Schätzung liegt die Zahl der Neuinfektionen bundesweit bei etwa 2400. Das sind 100 Fälle weniger als im Jahr zuvor. Da es sich um Schätzungen handelt, können die Zahlen von denen der tatsächlich gemeldeten Neudiagnosen abweichen. Insgesamt gibt es nach Schätzung des RKI fast 88.000 HIV-Infizierte in Deutschland. Etwa 10.000 von ihnen wissen allerdings nichts von ihrer Infektion.
Aus Ultima Thule wird Arokoth.
Die Internationale Astronomische Union hat einem Himmelskörper, der sich rund 6,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt im Kuipergürtel befindet, seinen offiziellen Namen gegeben. Das Objekt, das bisher NASA-intern Ultima Thule genannt wurde, heißt dauerhaft Arokoth. Hintergrund der Umbenennung ist die Diskussion um eine Verbindung des Begriffes Thule zum Nationalsozialismus, etwa der antisemitischen Thule-Bewegung sowie zu rechten Gruppierungen in den USA. Thule ist in der Mythologie eine weit entfernte Insel im Norden. Der Name Arokoth stammt aus der Sprache der amerikanischen Powhatan-Indianer und bedeutet Himmel.
In China sind 2 Personen an Lungenpest erkrankt.
Die beiden Patienten hatten sich nach Angaben chinesischer Gesundheitsbehörden in der Inneren Mongolei mit der Lungenpest infiziert, wie die Zeitung China Daily berichtet. Aktuell werden sie in einem Krankenhaus in Peking behandelt und befinden sich dort in Quarantäne. Der Zustand einer Person wird als kritisch bezeichnet, die andere sei stabil. Die Lungenpest kann über die Atemluft von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Sternzeit, 14. November. Walfisch, falsch und trotzdem richtig. Von etwa 21 Uhr bis Mitternacht zieht das Sternbild Walfisch über den Südhimmel. Es befindet sich ein gutes Stück unterhalb von Widder und Andromeda und rechts unterhalb vom Stier. Zwar ist der Walfisch das viertgrößte Sternbild am gesamten Himmel, doch sehr auffällig ist diese Figur nicht, denn sie enthält nur recht schwache Sterne. Beim Namen dieses Sternbilds zucken Biologen regelmäßig zusammen. Denn natürlich ist der Wal ein Säugetier und kein Fisch. Das spielte bei der Benennung vor einigen Jahrhunderten aber noch keine Rolle. Auch der Name Wal wäre nicht viel besser. Denn tatsächlich handelt es sich um ein Fabelwesen, bei dessen Darstellung nicht nur Biologen ins Schmunzeln geraten. Der passende Name wäre Seeungeheuer. Denn Ketos, so die griechische Bezeichnung, sieht eher wie die Karikatur eines Tieres aus. Der Kopf erinnert an einen feuerspeienden Drachen mit einem riesigen Maul. Oberkörper und Vorderbeine werden auf historischen Abbildungen meist wie bei einer Raubkatze dargestellt. Die hintere Hälfte hat etwas von einem Fisch. Der Unterkörper ist schuppig, hat keine Hinterbeine und läuft spiralförmig aus, ähnlich einer Seeschlange oder einem Aal. In der antiken Mythologie verkörperte Ketos das Ungeheuer, das die Königstochter Andromeda verschlingen sollte. Doch Perseus hat das Tier getötet. Dafür leuchtet es nun am Firmament. Ob Wal oder Walfisch, Beide Namen sind unpassend. Aber Walfisch ist der historisch korrekte Name für die große Himmelsfigur, die jetzt über den südlichen Abendhimmel schwimmt.
Entlastung für fast alle ab 2021. Der Bundestag beschließt die Soli-Teilabschaffung. Mehr dazu bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema: Raus aus Kohle, Gas und Öl, wird die Europäische Investitionsbank eine Ökobank? Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.